Herzlich willkommen zu Tech und Trara, Folge 7 mittlerweile. Wie immer bin natürlich ich dabei, Moritz, und heute ist bei mir Dennis. Jetzt muss ich richtig aufpassen, dass ich es richtig mache. Hussack?
Sehr gut.
Sehr gut. Perfekt. Von Mimimi Games. Dennis arbeitet oder hat schon an dem Spiel Shadow Tactics mitgearbeitet und arbeitet momentan als Narrative Lead an Desperados 3 mit, das jetzt ja im Sommer erscheinen wird. Dazu haben wir auf netzpiloten.de auch schon ein Interview mit Dennis gemacht. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch cool, noch mal so ein bisschen locker einfach über Desperados zu quatschen und über Real-Time Tactics und so weiter und so fort, und haben uns deswegen zum Podcast verabredet. Erstmal so ganz offiziell, formal, herzlich willkommen bei Tech und Trara, Dennis.
Ja, ich freue mich, hier zu sein, nochmal wieder.
Ja, ich freue mich auch, dass du nochmal dich auf so gesehen dasselbe Gespräch nochmal eingelassen hast. Sehr schön, dass das geklappt hat. Das stimmt natürlich auch nicht ganz, es ist nicht ganz dasselbe Gespräch. Genau, wir wollen heute so ein bisschen über Desperados einfach quatschen. Du hast ja doch, du hast eigentlich von vornherein mit dran gearbeitet, ja, ne?
Ja, genau. Desperados ist auch für mich jetzt so das erste Projekt mit Mimimi, an dem ich quasi von Sekunde 1 bis zur Sekunde 0, wenn es so Sinn macht, dabei gewesen bin und immer noch dabei bin. Genau.
Ja. Also stimmt, bei Shadow Tactics warst du ja auch schon dabei, glaube ich, ne? Aber nur bist dann später reingekommen ins Team, oder?
Genau, bei Shadow Tactics bin ich so Mitte, Ende des Projekts dazugekommen. Und war ja vorher schon bei Last Tinker mal dabei, da war ich auch eher Mitte, Ende mit dabei, so ein paar Phasen und hin und her. Und jetzt bei Desperados eben, wie gesagt, auch für mich das allererste Projekt, wo ich wirklich von Alpha bis Omega mit dem Boot bin.
Ja, cool. Du bist ja, oder vielleicht damit die Leute so ein bisschen einordnen können, worin wir uns jetzt gerade bewegen, weil ich glaube, nicht jeder kennt Desperados, so eine bekannte IP ist es ja nicht. Zumindest so für mein Gefühl, also kennt man schon, aber ich glaube eben jetzt gerade, wenn Leute vielleicht erst vor 10 Jahren angefangen haben, Computerspiele zu spielen, könnte das noch an ihnen vorübergegangen sein. Genau, Desperados ist ja so ein Real-Time-Tactics-Spiel. Vielleicht magst du einmal so kurz für die Hörer zusammenfassen, was das so heißt.
Ja, also ich habe vor, ich würde jetzt mal sagen, 25 Jahren mit dem Zocken angefangen. Und vor Shadow Tactics kannte ich Commandos und Desperados auch nicht. Darum hast du definitiv recht. Also es ist ganz klar ein Nischengenre. Und ja, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, es ist quasi, also Real-Time Tactics. Zum einen könnte man sagen, es ist wie so ein taktisches Spiel, nur in Echtzeit. Aber ich finde immer, also sowas wie XCOM zum Beispiel oder Fire Emblem oder diese ganzen Taktik-Games eben, aber halt in Echtzeit und nicht rundenbasiert. Aber was für mich einfach mal besser funktioniert, ist zu sagen, es ist eigentlich wie ein Strategiespiel, so ein RTS wie StarCraft, Warcraft, Age of Empires, nur halt ohne Basenbau, ohne große Armeen, sondern wirklich nur mit 2-3 Figuren gegen hunderte Gegner, und da musst du halt dann eben aufgrund des Zahlenunterschieds musst du halt sehr taktisch vorgehen. Und da kommt quasi dieser taktische Teil den Namen.
Genau, also es ist ja schon auch ein relativ altes Genre, wie du gerade schon gesagt hast. Also die ersten Desperados oder Commandos Teile sind ja schon, ich würde mal sagen, so bummelig 20 Jahre alt. Nicht ganz.
Ja, also alles, das erste Commandos war irgendwie 97, wenn ich jetzt lügen darf.
Ah, oh, guck mal, da war ich noch ganz frisch, war ich da noch. Genau, und ich finde auch, also man kann es am besten mit dem Taktik-Genre vergleichen. Vielleicht so ein bisschen so dieses, so du hast halt, wenn man es nochmal für ganz doofe erklärt, man hat halt wirklich seinen Mauszeiger und man hat halt Spielcharaktere, die man von oben sieht, und die kann man halt hin und her schicken, indem man ihnen wirklich auch per Mausklick sagt, wo sie hingehen sollen. Dann haben sie meistens ja so ein paar Skills, die sie irgendwie anwenden können, und dann geht's eben darum, immer so taktische Situationen eigentlich aufzulösen, ne? Das ist doch so zusammengefasst.
Ja, das klingt ganz gut. Also oft wird es auch irgendwie sehr, sehr puzzelig beschrieben, dass du Puzzles lösen musst. Es ist definitiv so ein Brain-Workout. Also wenn du mal so einen Enemy-Encounter hast, dann passiert in deinem Kopf eigentlich so Doku. Also du versuchst wirklich zu gucken, wo komme ich rein? Also bei welchen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Sudoku auch quasi, es gibt immer, über welche Zahl du als erstes reinkommst und dann dieses System auflöst, aber das ist eben sehr puzzlig auch. Aber durch diesen Echtzeitteil halt dann auch, muss man auch, also da müssen die Moves dann auch sitzen, wenn man sie macht.
Ja, stimmt. Das ist, ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen so dieses, okay, ich komme in die Situation, dann ist da was und dann versuche ich es zu lösen und das werde ich meistens nicht. Also ich habe das ja auch, ich habe mir letztens die das Announcement von Desperados 3 auf der Gamescom angeguckt, euer Announcement da. Und da finde ich, das hat das Spiel mega gut zusammengefasst, weil ihr hattet praktisch einen Trailer, der so eine Situation, so ein Showdown zwischen zwei Cowboys ja dargestellt hat. Und dann gab es so eine Abfolge von Ereignissen. Und dann hat man es verkackt und dann kam nochmal Neuladen und dann hat man es wieder verkackt und nochmal Neuladen. Das ist ja im Grunde genommen das Spielgefühl, oder nicht?
Du hast absolut recht. Ich musste gerade nur so lachen, weil mir gerade zum allerersten Mal aufgefallen ist, dass das, was du gerade beschreibst, auch auf den Entstehungsprozess dieses Trailers und dieses Announcements zutrifft. Und zwar Wort für Wort, das ist total lustig. Oder auch auf viele Sachen im Leben, also dieser Iterationsprozess, du hast so eine grobe Idee von einer Sache und dann gehst du den ersten Schritt und fällst auf die Schnauze, gehst nochmal zwei zurück, dann nochmal einen halben nach vorne und also deswegen finde ich dieses Game Design, diese Gameplay-Mechanik finde ich halt auch so krass zeitlos, weil es halt irgendwie ja genau dieser Prozess ist, wie du Probleme eigentlich löst. Du hast so 100 Gegner auf der Map und dann fängst du halt mit dem ersten an und scheiterst da dreimal und dann änderst du vielleicht deine Strategie oder, was viel wahrscheinlicher ist, du willst deinen Style durchziehen im Ding und du brute-force dich da einfach so durch irgendwie, sagst, ja, das war jetzt nicht die eleganteste Version, aber das war halt meine und das war geil.
Ja, so better done than perfect, ne? Das ist wahrscheinlich so die, ja, voll. Das stimmt. Das ist gerade so dieses, ich probiere irgendwas und dann in manchen Fällen klappt's dann halt nicht und dann muss ich mir überlegen, okay, was mache ich denn jetzt anders und so. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich so genau die Herangehensweise, die man sonst, wobei es gibt Leute, das ist mir auch immer ganz suspekt, die wollen was machen, dann überlegen sie sich einen Plan, dann machen sie das und dann ist das fertig.
Ja, Geistesgestörte für mich. Also ganz klar.
Weird. Das ist einfach eine weirde Herangehensweise.
Es ist lustig. Jeder spielt es ihm anders. Der eine guckt sich das wirklich an und geht in seinem Kopf diese Dinger durch und der andere kommt rein, macht einen Quicksave und haut einfach mal auf die erste Idee, die er irgendwie im Kopf hat und probiert es quasi aus. Aber das ist das Geile. Also du kannst es eben, ich habe mich selber auch schon mit einem, weil ich es einfach eben mal geil machen wollte, okay, ich forste mich da jetzt nicht rein, sondern habe mich dann mit einem Zettel und einem Stift erwischt, wie ich halt so, okay, wenn den der, dann sieht der den, okay, dann wenn ich den zuerst raushol, dann, und dann wirklich so rumgebaut, ohne das eben quasi in real auszuprobieren, und dann diesen Setup-Mode, Showdown-Mode-Ding angemacht, und dann funktioniert das, und da fallen so 6, 7, 8 Figuren auf einmal um, das ist okay, geil. Dauert halt eine halbe Stunde.
Aber das ist auch, wollte ich sagen, das ist schon mal der Hardcore-Modus in einem Computerspiel, wenn man schon sich neben den Computer schon Zettel und Stift legt, um sich Sachen aufzuschreiben, dann weiß man schon, oha, ich bin drin jetzt auf jeden Fall, ja.
Aber auch das ist so ein Oldschool-Gefühl fast schon. Das ist, ich denke so an früher diese Spieleberater, die extra noch freie Textboxen hatten, wo du was reinschreiben konntest. Also gibt's ja heute nicht mehr.
Ja, da muss ich sagen, die Zeit habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Darf man das fragen?
Ja, doch, man darf alles fragen grundsätzlich. ich bin jetzt 15 geworden im Oktober. Ah, okay. Nein, ich bin 29 und werde im Oktober 30.
Ja, guck mal, dann hast du so mal so 6 Jahre noch vor mir angefangen mit dem Zocken wahrscheinlich. Ich bin 23. Aha. Und das sind wahrscheinlich so genau die 6 Jahre, die mit den Lösungsheften, das habe ich nicht mehr so mitgekriegt. Ja, gut, also bei mir, ich habe das dann schon gegoogelt. Also.
Wann hast du angefangen? In welchem Jahr?
Boah, das ist schwer. Ich glaube, mit 13 habe ich so meinen ersten Computer gehabt. Das heißt, ich kann ganz schlecht Kopf rechnen. Warte mal, Doch, 2007, ja. So ja, 2007 ja. Ungefähr habe ich angefangen wirklich, nee, Moment. Das ist ja 10 Jahre. 2010, oh Gott, das ist ja unangenehm, was hier gerade passiert. 2010. 2010 muss ich so angefangen haben zu zocken, genau. Und dann hatte ich immer mal einen sehr alten Computer, also habe immer sehr alte Spiele gespielt. Deswegen habe ich tatsächlich auch eine gewisse Affinität zu diesem Genre, weil Desperados, oder ich habe zum Beispiel auch super gerne Stronghold gespielt. Ich weiß nicht, ob du noch kennst, hier, Robin Hood.
Ja, ja.
Das war ja auch, wie heißt die Legende von Sherwood, glaube ich.
Ging ja auch in die Stapfen, mit deutlichen Veränderungen, aber kam natürlich auch aus dem Genre raus.
Die hatten so eine coole Kampfmechanik, das weiß ich noch. Da konntest du nämlich auf dem Bildschirm mit dem Mauszeiger deine Angriffe so malen. Also du konntest einen Strich malen und so war dann der Angriff. Das fand ich ziemlich cool.
Das war unique, das war so Schwünge ziehen quasi, genau.
Genau. Und das waren halt immer so Spiele, die mein alter Kack-PC noch zum Laufen gebracht hat. Deswegen habe ich ganz viel solcher Spiele gespielt. Aber genau, ich wollte eigentlich gerade auf was ganz anderes hinaus. Wir hatten über Desperados geredet und dann wollte ich dich nämlich mal fragen, genau, weil wir haben das schon angerissen und ich glaube, vielleicht ist es auch sinnvoll, das noch einmal kurz zu Beginn zu erklären. Du bist ja ein Narrative Lead und hast ja ursprünglich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Filmregie studiert, ne?
Aha, genau.
Genau. Magst du einmal so kurz erklären, weil das wusste ich zum Beispiel, bevor wir miteinander gesprochen haben, für das Interview auf netzpiloten.de auch nicht, dass was genau ein Narrative Lead eigentlich macht, also was so dein Job ist praktisch.
Genau, also um's kurz zu machen, ich mache quasi am Spiel das, was ein Regisseur am Filmset machen würde. Also ich bin quasi für die Narrative, also für das Erzählen der Geschichte zuständig. Das heißt eben nicht, dass ich bin weder der Creative Director vom Game, also der Chef vom Spiel, ich bin weder der Writer, ich bin weder der Musiker, ich bin kein Level Designer, ich bin aber auch kein Schauspieler, der die Motion Capture Aufnahmen macht, ich bin kein Schauspieler, der die Voice Aufnahmen macht, aber ich bin die Person, die da in der Mitte steht und das quasi zwischen den Leuten kommuniziert, die auf einer Vision hält, viel natürlich auch zwischen Narrative und Level und Game Design, wobei unser Vorteil ist, dass unser Lead Writer, der Hambo, selber auch Level Designer und Game Designer ist, das heißt, wir schreiben quasi schon fürs Spiel. Mhm. Weil das ist so das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich sehe einfach so oft, keine Ahnung, ich habe gestern Abend Stadia ausprobiert und mir Destiny 2 angeguckt, ja, und ich sehe einfach, dass das Spiel und diese zwei Cutscenes, die da im Intro kommen, das sind zwei Welten, das sind zwei Moods, die passen von der Mood nicht zusammen, das ist, also irgendwie, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, weil die beiden Contents an sich sind super geil, ja, das Gun-Gameplay fühlt sich geil an, die Cutscene ist geil, aber da gibt es einfach diesen langen Blackfade und dann ist die Musik anders und plötzlich ist die Stimmung anders und das ist alles so dieses zerrupfte Huhn. Und das ist einfach was, wo mir unglaublich viel Spaß macht zu sagen, auf jeden Fall, das ist so und da gehe ich den Leuten hier oft zu sehr auf den Sack, aber so, ich will, dass das einfach aus einem Guss kommt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir keine Blackfades mehr machen dürfen, weil die können auch dramaturgisch halt funktionieren. Aber an sich einfach so dieses, das muss halt in eine Pipeline kommen. Und jetzt ein Positivbeispiel ist nach wie vor Half-Life 1 und 2.
Ja.
Keine Cutscene, das ist alles gescriptet Events, das sind bewusste Entscheidungen. Und so haben wir zum Beispiel für Despo sehr früh die bewusste Entscheidung getroffen, dass wir nicht wie damals die, weil Despo war ja damals quasi im Vergleich zu Commandos, war Despo das Game mit der Hollywood-reifen Filmstory, ja, so. Für die Zeit ist es auch so, weil Commandos hat halt ein paar Missionen. Das war ein super geiles Game, wo hatte halt der Plot war, du bist im Krieg und Spezialeinheit. Und Despo hatte halt einen Plot. Und die hatten diese für damals krassen CGI-Cutscenes, ja, die mega krass waren mit dem Zug und Cooper und Hut im Gesicht, was so richtiger Western. Die Leute sind damals ausgerastet. Ja. Wir haben für Desperados 3 gesagt, okay, natürlich auch aus budgetären und Qualitätsgründen, okay, wir machen das nicht. Wir bleiben immer in unserer Perspektive. Wir bleiben auch in den Cutscenes in der Vogelperspektive. Und das führt dann dazu, dass du halt Cutscenes ohne Schnitt machst, dass du quasi immer in der super totalen, in einem Topshot von oben bist und damit einen Western inszenieren musst. Wobei der Western genau davon lebt, dass du eine Montage von Schnitten hast, wo du lange Einstellungen auf die Augen hast, dann schneidest du runter auf die Waffe, der verschwitzten Daumen streicht langsam über das Eisen, wir schneiden auf den anderen rüber, wo irgendwie ein Schweißtropfen übers Gesicht läuft, welchen dich zerreißt, weil du willst wissen, wann zieht endlich jemand. Und das kannst du nicht machen. Weil wir gesagt haben, das machen wir nicht, wir bleiben in dem One-Take von oben, der teilweise 3-4 Minuten geht.
Ja, das ist natürlich die Frage, ob das dem Spiel dann mehr geben würde, wenn man diese krassen Cutscenes hätte, oder ob es nicht halt, ich finde nämlich auch, das fand ich halt auch bei Half-Life oder auch bei Portal ziemlich gut eigentlich immer, dass es halt, dass du praktisch nie aus deiner Spielerperspektive, also aus, dass die Geschichte über dieselbe Perspektive erzählt wurde, die du halt auch als Spieler hast die ganze Zeit.
Genau, das finde ich eben auch geil. Also Half-Life geht ja, meistens bist du ja sogar noch in Game Control, während die Leute reden. Ganz selten wird dir die Kontrolle mal entnommen über so ein Scripting-Event, wo du ausgenockt wirst oder so ein bisschen rumguckt. aber das macht was und das ist für mich auch einfach das stärkere Tool und wir haben uns dazu jetzt eben auch eben entschlossen, Despo genauso zu machen, dass du halt sagst, okay, ja, auch wir erzählen auch die Cutscenes in die, und das ist eigentlich es ist eigentlich genau das, dieser klassische aus Limitationen kommt Kreativität, weil plötzlich wirst du all deiner cineastischen Tools beraubt, ja, die Montage, ja, der Schnitt, die Kameraeinstellung, und dann musst du gucken, okay, mit was bleibt mir jetzt noch übrig, mit was kann ich jetzt noch das, also die Emotion, die ein Western bei den Leuten auslöst, wie kann ich diese Emotion mit diesen beschränkten Tools, die ich jetzt noch zur Verfügung habe, wie kann ich das auslösen?
Stimmt, das ist eine krasse Herausforderung.
Das wissen wir jetzt, als es fertig ist, die ersten 2 Jahre von dem Projekt. Das ist, finde ich, bis heute faszinierend. Wir haben teilweise wirklich die ersten Cutscenes oder auch Writings im Game haben wir geschrieben und die klangen super gut. Ja, du liest sie, du stellst sie dir vor und fantastisch. Das Problem ist, du stellst sie dir als Film vor.
Ja.
Wenn jemand guckt um die Ecke, ein Schattending, wir haben solche Sachen nicht. Und ja, dann haben wir, glaube ich, so mitten im Projekt, so nach 1,5 Jahren, gegen die 2 Jahre, als wir so den letzten Zügen vom Writing noch waren, haben wir gelernt, quasi für unser Spiel zu schreiben, für unsere Perspektive, für unser, aber auch unsere, wie soll ich sagen, unsere Spieler-Emotionalität, weil das ist ein Game, wo du halt super fokussiert bist, ja. Du bist eh so krass zu im Kopf. Wenn ich dir jetzt noch hintenrum irgendeine dumme Backstory über den Charakter, über den Voice-Channel in dein Ohr presst, dann interessiert dich das einfach gerade nicht.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen.
Wie gesagt, ja, diese dunklen Zeiten von Bioshock 1 und so, fantastisches Game, was ich liebe, aber das war diese Ära von diesen Voice-Logs, weißt du noch?
Ja, die man immer eingesammelt hat, genau, und dachte, und dann
labert der dir 5 Minuten ins Ohr. Und es interessiert mich, aber ich will halt auch weiterspielen. Ich werde mich jetzt nicht 5 Minuten hinstellen und einen Podcast anhören von diesem Log da, weißt du?
Ja, richtig. Und dann, genau, es gab dann die irgendwann, und das fand ich dann wieder gut, wo du diese Logs aktiviert hast, aber du konntest dann weiterlaufen und das ist einfach so ein Open-World-Spiel, weißt du? Dann bist du halt schon weitergelaufen und das lief noch. Das fand ich okay.
Ich glaube, dass Bioshock sogar so eins war, die das nämlich gut gemacht haben dann.
Ah, das,
ich glaube, diese Funkverbindung mit dem Typen und so, das hat das.
Ja.
Aber weißt du, genau das ist so ein Punkt, wo Level-Design und Narrative, deswegen ist Bioshock auch so ein gutes Spiel, zusammenarbeiten, weil wenn es dann plötzlich einen Gang gibt, der 36 Sekunden geht, und der dafür gebaut ist, dass da auch kein Gegner drin ist, sondern dass diese Voiceline Platz hat, eine Bühne hat.
Ja, dann ist es cool.
Genau, und das, also genau das ist zum Beispiel eine Narrative Lead Aufgabe, würde ich jetzt sagen. So
was
kommunizieren. Hey, wir brauchen hier 3 Minuten stilles Gameplay.
Aber dann könnte man ja auch sagen, dass jetzt so in deinem Job, weil wir hatten ja in einem Interview auch schon über dieses Thema der Barks oder der, wie nennt man das denn, wenn die sozusagen durch bei ihren Aktivitäten sich miteinander unterhalten.
Genau.
Wie heißen? Das sind die Barks, ne? Das
sind die Barks. Also wir nennen es Barks. Ja. Wir wissen nicht, also keine Ahnung, ob das so im Duden steht, aber genau, das sind die Barks. Du klickst deinen Charakter an, du schickst ihn irgendwo hin.
Und genau, und das ist ja dann auch wahrscheinlich ein Mittel, das ihr dann gefunden habt, so okay, oder ich weiß, es gab es ja auch in den alten Desperados-Teilen, aber ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, ihr habt das schon noch so ein bisschen erweitert, dass sich die Charaktere halt auch untereinander wirklich unterhalten über Geschehnisse im Spiel und so. Das ist ja dann genauso ein Mittel, über das man bei euch wahrscheinlich dann die Story gut erzählen kann, ne?
Genau, also da kommen super viele Sachen zusammen. Also alles kommt aber immer, weißt du, wir hocken da nicht, weil man, mir ist auch immer so ein bisschen wichtig, so diese kreative Arbeit zu entmystifizieren, weil du hockst nicht da und überlegst dir, wie könnten wir es noch besser machen, sondern du stößt auf Probleme, ja? Und wir haben zum Beispiel bei Shadow Tactics gibt's ja, das ist jetzt ein Spoiler natürlich. Okay, ich versuch's ohne Spoiler zu machen. Bei Shadow Tactics passiert etwas im hinteren Teil des Spiels, was sehr schlimm ist, ja? Was sehr traurig und schlimm ist, sage ich jetzt mal.
Okay.
Ja. Und du hast Barks von dem Charakter, ne? Hayato, den klicke ich an, das ist zum Ninja. Und dann schicke ich ihn hin und sagt, I got this, haha, I'll take care of this, haha, oh. So, jetzt passiert diese schlimme Sache und das Spiel geht weiter. Und in der Cutscene war Hayato noch so, oh Gott, oh, ganz schlimm. Und jetzt geht das Spiel weiter und ich klicke ihn an, der sagt, haha, I'll take care of this, juhu. So, das geht nicht.
Ja.
Das geht einfach nicht. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein zweites Bark-Set für nach diesem Ereignis. Weil oder wir streichen das Ereignis. Weil wir kennen, das funktioniert nicht. Das machen wir einfach nicht. Genau. Und so sind quasi diese Bark-Mood-Sets entstanden, die wir jetzt in den Despo-Bus aufgebaut haben. Dazu gibt es auch verschiedene Mood-Sets und so weiter. Und auch ein bisschen overwritten, ehrlich gesagt. Aber das ist auch normal vom Prozess eben, dass du dann ein bisschen zu weit gehst manchmal. Und ja, das andere sind eben, wie du sagst, diese kontextbasierten Dialoge. Also du läufst rum und deine Charaktere unterhalten sich über Sachen, die gerade passieren, die passiert sind, aber meistens durch irgendeinen Trigger im Level. Und das ist völlig neu. Das gab es im alten Commandos und so einfach überhaupt nicht. Und dein emotionales Gedächtnis sagt dir aber, klar gab es das damals. Die haben sich doch dauernd unterhalten. Aber das war dein Gehirn, das war dein, das war die Player-Story. Du spielst mit denen rum und die haben nur ihre Bugs. Aha, I'll be there. Okay. Und in deinem Kopf spielt sich aber Geschichten ab, wie die jetzt sich lustig irgendwie unterhalten oder was auch immer. Und das haben wir quasi bloß manifestiert, dass das wirklich auch passiert. Und da passieren ganz lustige Sachen, vor allem wenn du eben mit der, wenn du dir über die Player-Awareness komplett bewusst bist, dass du sagst, okay, wie ist der Spieler gerade drauf? Ist er gerade fokussiert? Ist er gerade entgestresst? Ist er gerade gelangweilt? Ist er, weißt du, was kann ich, wie viel Platz hat er in seinem Kopf eigentlich noch?
Ja.
Oder haben wir ja, das Beispiel, so eine Faustregel war mal so, okay, so ein Kontext dir, der geht nicht länger als 3 bis 5 Zeilen.
Ja.
Und das haben wir dann stellenweise aufgeweicht, wenn es Sinn gemacht hat. Das war erstmal so ein Learning, okay, ab der 4., 5. Zeile, vor allem wenn es dann so Plot-Infos sind, die kein Schwein hören will, weil er gerade ein Setup zerlegt. Die brauchen wir nicht schreiben, die brauchen wir nicht aufnehmen, wir müssen wir woanders erzählen, weil der Spieler wird sie nicht hören, 100% nicht.
Aber ich finde es auch tatsächlich immer schön, wenn in Spielen die Charaktere sozusagen, also wirklich so einen eigenen Charakter haben. Gut, das ist oft so, aber wenn das irgendwie auch gut rüberkommt, weil das ja oft dann dazu führt, dass ich als Spieler auch das Spiel nochmal anders spiele. Und das ist gerade bei so einem Spiel jetzt wie Desperados, was ja so von der Mechanik her erstmal sehr taktisch ist. Und dann, glaube ich, bestünde sonst die Gefahr, dass man halt in so einen rein logischen Spielmodus kommt. Also wirklich nur noch zu entscheiden, ja, ich mache das jetzt so, so und so, weil das jetzt gerade so das maximal Effiziente ist. Mhm. Aber wenn ich Charaktere habe, die sich miteinander unterhalten und die einen Charakter haben, dann merke ich zumindest bei mir immer, dass das auch dazu führt, dass ich mit denen auch unterschiedlich spiele. Dass ich so denke, nee, mit dem lege ich den jetzt nicht um, weil das ist eben, so ist der nicht. Also so war der auch die ganze Story über nicht. Und so, das ist in Rollenspielen, glaube ich, nochmal ein Ticken krasser. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so, ob ich jetzt weird bin deswegen, aber sind das auch so Überlegungen gewesen, dass ihr damit den Charakteren so ein bisschen mehr Personality gegeben habt und das auch sich ja dann wieder auf das Spielen selber auswirkt?
Also ich, es war keine Überlegung, ich glaube, es war eher ein Learning. Also ich gebe dir absolut recht, weil den anderen Spoiler, nee. Du hast absolut recht. Also
ja.
Ich spiegel jetzt mal deine Idee. Ich habe damals Mass Effect 1 oder 2 gespielt und ich meine, was wir jetzt nicht machen, was bei denen natürlich großes Thema ist, ist ja, du baust ja auch deinen Cast auf mit verschiedenen Leuten und dann suchst du aber aus, mit wem du auf Mission gehst. Und ich habe sau oft diesen einen Dude mitgenommen, weil ich Bock auf den hatte. Ja, der andere hat wahrscheinlich die besten Werte für die Mission gehabt, aber ich wollte diesen, ich weiß nicht, war so ein blauer Alien-Sniper und ich fand den einfach geil, mit dem abzuhängen, auf Tour zu gehen, auf die Missionen.
Ja.
Und da passiert was. Ich finde auch wieder so, was ich unglaublich spannend finde, ist eben, wenn sich die Narrative und das Game Design, wenn die sich so ein bisschen reiben und genau solche spannenden Sachen halt entstehen, wie den nehme ich jetzt nicht mit oder ich mache den Kill wieder lieber mit dem, weil der droppt wieder diese geile Voiceline und die will ich nochmal hören oder so. Oder genau solche Sachen. Also das ist auch was, weil eben unser Spiel so hoch mechanisch ist, und wir dann auf der anderen Seite aber das haben. Ich glaube, das ist auch was, warum mir das einfach auch so Spaß macht, daran zu arbeiten und es auf Leuten vorzustellen, ist eben, es hat eben diesen RPG-Flavor. Und oft, wenn Leute das testen oder Reviews schreiben von so RPG-Seiten, die bewerten das Spiel auch ganz anders. Für die ist das gar nicht dieses Hardcore-Taktik-Spiel, sondern das ist irgendwie RPG-Tactics, aber halt ohne, also bei Echtzeit und total coole Charakter, aber keine Experience Points. Also ich sehe das komplett so wie du, dass das eben ganz interessant sein kann, wenn man sich traut, daran auch zu reiben.
Ja, das ist auch was ich tatsächlich bei Realtime Tactics und bei Shadow Tactics, ich habe Shadow Tactics nicht durchgespielt, was aber daran liegt, dass ich das Spiel selber nicht hatte. Also ich habe das mit einem Kumpel zusammen, was übrigens, finde ich, mit dieser Art Spiel sehr gut geht, dass man das gemeinsam vorm selben PC zockt.
Voll, voll.
Mega gutes Genre dafür, weil man so dieses gemeinsame Überlegen und probier mal das und so, mega gut.
Ja.
Aber was ich halt finde, was da gut geht, ist, du hast halt du hast halt du hast irgendwie diesen Rollenspiel-Flair so ein bisschen, weil du hast ja die Charaktere und die haben alle auch ein eigenes Skillset und so. Du hast aber nicht diesen, in Anführungsstrichen, Stress, dich selbst richtig zu skillen. Also es ist egal, ob du in der einen Mission mal die und die Strategie ausprobierst, weil du büßt dadurch ja nichts ein. Also du kannst ja in der nächsten Mission oder im nächsten Abschnitt kannst du ja wieder so zu einer ganz anderen Strategie greifen.
Voll. Also das ist auch wieder so ein bisschen Spielertyp-Frage, weil der eine steht halt end drauf, sich vorher sein Skilltree anzusehen, bevor das Game rauskommt, weil 6 Wochen vorher schon auf diese App zu gehen, den Skilltree durchzuplanen, so weiter. Mich kotzt das total an, weil ich will halt spielen. Ja. Und ich improvisiere halt Skilltrees immer. Und wenn halt sowas dann scheiße gebalanced ist, ist mir das auch nicht so wichtig. Dann ist das halt mein Run, der halt so ein bisschen wonky ist. Ein gutes Spiel fängt es ja auch auf, ja. Also in Diablo 3, da kannst du skillen, was du willst. Wirst immer Spaß haben. Wenn du halt diesen geilen Ultra-Baum dir baust, dann hast du halt einen ganz besonderen Spaß, aber es geht immer. Ja. Also schon dieses Simple von diesem Genre RTT ist schon auch geil. Ich sag, du hast eine Handvoll Charakter, meistens irgendwie 5, 6, 7 Charakter im ganzen Spiel und von denen hat jeder 2, 3 unique Skills und dann nochmal so 2 normale. Also jeder hat so einen Melee-Angriff zum Beispiel, die haben auch kleine unterschiedliche Werte, aber du hast so ein reduziertes Portfolio an Sachen, das du machen kannst und bist dadurch halt auch nicht so überfordert, sondern kannst dich halt mehr auf deinen Style konzentrieren, was du mit diesen wenigen Sachen machst.
Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt geworden. Dieses Thema Überforderung und aber dann, was ich halt finde, was bei Desperados, bei Shadow Tactics halt gerade nicht da ist, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass es ganz, ganz viele Spiele gibt. Ich würde zum Beispiel Diablo 3 da auch reinzählen. So Spiele, die dich halt krass zuballern einfach. Also wo du hast mega viel, was da auf dem Bildschirm passiert. Du musst mega viel machen. Es ist alles sehr schnell. Es sind viele Gegner, heftige Effekte oder ein Call of Duty meinetwegen auch. Und das ist ja...
Ich finde es so schön, dass, wie gesagt, ich habe gestern Destiny gezockt und dieser Prolog, also dieses ganze Intro, so gespieltes Tutorial, bis das Logo kommt, wirklich super. Gepolished, macht Spaß, Waffen fühlen sich geil an und dann kriegst du dein Schiff, ich weiß nicht, halbe Stunde oder sowas dauert das. Super geil. Ja. Du fliegst in diese Hauptstadt. Und dann komme ich in diese Hauptstadt und da ist dann dieses komplette UI mit Quest hier und da und ich habe gar nichts mehr gerafft. Da war schon so ein Highlighter, wo ich hinklicke. Also ich habe mich da so durchgedschungelt. Aber ich habe gar nicht, also meine Emotion war auf null. Ich habe mich gefühlt wie so ein, ich weiß nicht, als ob ich am ersten Tag im neuen Job wäre oder sowas. Und war dann völlig so, boah, also jetzt bei allen, ich verstehe ja Hardcore, das ist Hardcore, eine erfahrene Spielerzielgruppe und ich bin ja auch zurechtgekommen, aber boah, könnt ihr da, die Leute, also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die, und dann nehme ich Nintendo raus, weil die sind für mich die einzigen, die das momentan machen. Ja. Die Leute haben vergessen, also die Entwicklerbranche global hat teilweise gefühlt vergessen, dass nicht jeder seit 25 Jahren verdammt nochmal zockt.
Ja, und dass nicht jede Mechanik vorausgesetzt werden kann.
Genau, ne? Und bei Nintendo, du spielst Mario Odyssey und dann poppt unten rechts ein Video auf, wo dir zeigt, was du auf dem Controller drücken musst oder wie du ihn schwingen musst, damit was passiert. So, dass das wirklich jeder checkt. Und was ist das scheiß Problem? Ich finde das super. Ja, das ist doch für Kinder und so ein Blödsinn. Es ist einfach toll, dass jeder in dieses Spiel einsteigen kann. Und also ich finde das teilweise ganz, ganz schlimm, wie, ja, aber das ist ja ähnlich. Das ist ja eh für die Hardcore-Zielgruppe. Und dann höre ich immer so, das ist genau der Gedanke, der euch irgendwie selber Riegel vor die Schuhe schiebt, weil Nintendo halt deswegen auch einfach ganz andere, weißt du, sowas wie dieses Mario Rabbids Ding. Das ist ja ein XCOM-Klon.
Voll. Aber und halt, das ist super zugänglich.
Aber es ist voll geil. Es ist runter reduziert auf die Core-Mechanik, macht mega Spaß, ist super cool. Und jeder kann da reinsliden.
Aber ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges Ding halt, wo du es gerade sagst, bei Nintendo, weil die halt natürlich ein Spiel als ein Spiel begreifen, also eben nicht als ein, ich setze mich jetzt dumm an, aber nicht als ein Game, weißt du, für Gamer, die sich damit auskennen, sondern als ein Spiel, das so die ganze Familie spielen können soll. Ja. War das richtiges Deutsch? Ich glaube, ja, ne?
Ja, doch, doch.
Okay, danke. Genau, also weißt du, ich zum Beispiel, ich bin gerade mega süchtig nach Animal Crossing.
Ja, same
so, here. Es macht unfassbar viel Spaß und es ist halt, und ich bin auch eigentlich ein erfahrener Spieler und ne, ich zock gerne auch wirklich anspruchsvolle Spiele. Ich habe mega Bock gehabt, eine Zeit lang mich in Age of Empires 2 rein zu nerden. So, aber es ist halt so ein Urlaub fürs Gehirn einfach. Ja. Gleichzeitig aber auch so gut gemacht, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, du spielst da irgendwie ein schlechtes Spiel. Es ist ja extrem gut, dieser Sog, der sich da einstellt, der ist total gut entworfen worden, glaube ich. Und das ist halt so krass. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so erfolgreich ist. Und das ist natürlich für euch, kann ich mir vorstellen, auch nochmal eine Herausforderung, weil Realtime-Tactics jetzt ja von der Definition her auch nicht das allerzugänglichste Genre ist.
Genau, also das ist super spannend, weil wir uns in den letzten Wochen, weil wir ja auch an Pitches fürs nächste Projekt und so weiter arbeiten. Ja. Und quasi, wir haben ja wir haben Shadow Tactics ja schon zugänglicher gemacht. Und ja, da hatten wir natürlich noch super große Angst, wie smooth und zugänglich darf es denn werden, dass uns die, weil damals war die Zielgruppe völlig klar, die alten Commandos und Desperados-Fans, die hungrig sind und nicht wissen, wann das nächste Spiel kommt. Und ja, wenn du denen jetzt zu casual kommst, also wenn es da nicht sitzt vom Balancing, ja, es ist halt nicht ganz so geil wie damals und so weiter. So, das durfte nicht passieren. Ja. Trotzdem schon mit ganz vielen Comfort-Features gebaut. Den Schritt sind wir mit Desperados jetzt weitergegangen. Tutorial-Videos und so weiter. Der Pause-Modus, große Diskussion, ob wir ihn machen oder sollen. Wir haben ihn eingebaut. Du kannst ihn aber auch auf der Desperados oder Custom-Schwierigkeit kannst du ihn noch ausschalten, dass das Spiel halt weiterläuft. So genau solche Entscheidungen, die halt den Aufwand aber vom Projekt extrem steigern. Und jetzt sind wir überlegen mit dem nächsten, was wir machen, wie wir quasi weiter in die Breite gehen mit dem Genre. So. Also wie machen wir es breiter zugänglich, ohne die Komplexität und den Hardcore-Kern zu verlieren? Und das sind viele Sachen, Überlegungen, also die wissen wir selber noch nicht, aber es ist quasi genau diese Frage, gehen wir noch mehr auf die Taktikspieler, sage ich jetzt mal, gehen wir auf die, wie heißt dieses große, nicht Civilizations, sondern wo du auch so große Armeen rumschiebst auf so einer Map.
Total War.
Ja, genau. Gehen wir auf die Total War, Fire Emblem, XCOM-Leute?
Mhm.
Oder gehen wir auf die, wie soll ich sagen, auf die RPG-Leute? Ja, sagen wir vielleicht, okay, vielleicht kann man ja doch Skills aussuchen ab jetzt. Vielleicht kann man ja doch ein paar Dinger hochbauen. Beides gleichzeitig wird nicht gehen, weil dann brauchen wir 5 Jahre fürs nächste Projekt, dass das fertig wird. Aber das wird eben spannend, in welche Richtung wir dieses Genre weiterentwickeln wollen.
Ja, ist wahrscheinlich auch wieder so eine klassische Try-and-Error-Geschichte, ne? Weil gerade wenn man Sachen weiterentwickelt, du weißt es ja nie, was am Ende bei rumkommt. Man muss dann einfach mal schauen, ne?
Richtig, also wir haben eben auch eine Pre-Production-Phase jetzt fürs nächste Projekt, wo wir eben ganz gezielt und effektiv auch Sachen ausprobieren wollen und danach auch wirklich, also quasi das Ziel nach diesen 6 Monaten ist zu wissen, was für eine Art Spiel wir machen wollen. Also jetzt,
ja,
wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, nur ein Feature, was wir ausprobieren wollen. Sagen wir, du kannst ab jetzt, du hast 10 Charakter, ja, und du suchst ab jetzt aus, auf welche Mission du gehst. Die Auswirkungen davon sind so krass, von meinem Department, von Writing und Actors und sowas.
Ja.
Was du da für Cases abdecken musst, wie du das handeln musst. Geschweige denn vom Level-Design. Unsere Levels sind ja so gut, weil wir das immer auf den Cast bauen, der ja festgelegt ist. Ich weiß genau, welche Tools die Leute dabei haben. Ich kann perfekt bauen. Muss das perfekt sein? Wollen wir es vielleicht auch beeinflussen? Und genau diese Sachen, keine Ahnung, aber die Sachen wollen wir eben ausprobieren. Also im Endeffekt bei Despo haben wir quasi einfach war das Ziel, einen draufzusetzen im Vergleich zu ST. Und fürs nächste Projekt, dieses Codename Süßkartoffel, ist definitiv das Ziel, das Genre auch zu hinterfragen, zu brechen. Ja, die Hardcore-Fans gehen jetzt schon auf die Mauern mit den Pitchforks, aber absolut, wir wollen gucken, okay, braucht's, also ich weiß, ich habe vorhin gelesen, so, braucht's den 2-stufigen Viewcode? Reicht vielleicht ein, alles Gedanken, ja, wo du sagst, ja, auf jeden Fall braucht's, ich will den 3-stufigen haben. Auch eine Möglichkeit, aber solche Sachen, also wir werden das stark hinterfragen und quasi nochmal auf die Essenz irgendwie so, was ist das Stärkste in dem Game und das noch mehr zum Scheinen bringen.
Ja, bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Also, yes. Aber ich frage mich auch, das wollte ich dich eh auch noch fragen tatsächlich, weil man muss ja sagen, so nach Desperados und vielleicht noch, ich glaube, dieses Robin Hood Spiel, das kam ja noch danach, war ja auch so ein bisschen tote Hose in dem Genre.
Es war auch es gab noch, ich weiß, es gab noch so ein Chicago-Spiel, das war auch noch so ähnlich, aber super klein. Und es war nicht nur in dem Nischengenre tot, sondern es war auch im Muttergenre, also RTS, das war die Zeit, wo RTS abgestürzt ist. Das war die Zeit, wo Shooter groß geworden sind, mit Grafik und Ding. Muss man überlegen, damals waren ja vor, sage ich jetzt mal, nehmen wir mal einfach 2000.
Ja.
Vor 2000 sahen die Shooter ja zum Kotzen aus. Einfach ja. Performance. Aber so ein Commandos, Desperados 1, alle anderen Strategiespiele, die kannst du ja heute noch anschauen. Die sehen ja wundervoll aus.
Oder Age of Empires. Bestes Beispiel. Ja.
Point-and-Click-Adventures. Das waren die Grafikbomben damals. Das vergisst man heute so schön. Ja. Und dann ist das geswitcht. Plötzlich wurde halt der Shooter groß und geil und plötzlich war der so immersiv und Effekte und voll geil und dieses scheiß Brettspiel am Computer ist abgesoffen sozusagen. Und jetzt gibt es ja eine globale Renaissance, ob es jetzt Shadow Tactics ist, Age of Empires Remasters, es geht Age of Empires 4 angekündigt, das RTS, also die, ich sag jetzt mal Top-Down, kommt wieder und mit einem Diablo 4, ich meine, wow! Das sieht ja großartig aus, die auch plötzlich in die cineastischen Cutscenes gehen, was sie früher nicht gemacht haben. Also da ist eine ganz, ganz große Renaissance gerade.
Ja, stimmt, die Divinity-Spiele, jetzt Baldur's Gate 3 und so.
Verdammt,
ja.
Eben, brutal.
Ja, das stimmt. Und war das so ein Ding, dass ihr das dann so gesehen habt und dachtet, eigentlich könnte man noch mal wieder so ein RTS-Spiel machen, lass mal Shadow Tactics machen, oder wie ist das gekommen?
Die klassische Geschichte, die wir immer erzählen, die auch stimmt, ist der Mo und der Dom. Das ist einmal unser Creative Director und einmal unser Head of Design, aber ich glaube andersrum. War damals in der Uni zusammen, also Spielhochschule, Spieluni, ich weiß nicht, Game, wo waren die? Fuck. Haben zusammen Spiele machen studiert und meinte irgendeiner so, ja, kennst du früher noch so Commandos, Desperados? Boah, ja, Mann, ich habe die geliebt, ich habe die gesuchtet, endgeil. Und so, ja. Endschlimm, dass es sowas nicht mehr gibt. Endschade, so richtig geiles Game.
Ja.
Einer von beiden, der Mo, war damals noch Ninja-Rapper. Und was auch immer das bedeutet.
Ja, wollte ich auch gerade fragen, was.
Musst du ihn fragen. Ich hab jetzt mach die Geschichte einfach nur kurz. Und
meinten,
ja, dann machen wir das und dann machen wir es, aber wir machen es dann einfach mit Ninjas. Und es war so, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre vor dem Anfang von Shadow Tactics quasi.
Ah, krass.
Also das Game ist wirklich ein Herzensprojekt von jetzt nicht von allen, weil das wäre gelogen, wir haben jetzt nicht hier 25 Hardcore-Commandos-Fans, aber viele hier und gerade eben auch so, sage ich mal, das kreative Lead-Team oder Kernteam im Sinne von Ideenentwicklung und so Pitch-Entwicklung sind halt, kommen da vom Herzen her und deswegen, also ich glaube auch deswegen wurde das Spiel so gut, weil die wirklich gesagt haben, ich weiß, wie sich das damals angefühlt hat. Ich will eben das Gefühl transponieren nach 2016 und nicht die 1:1 Mechaniken, weil die sind Katastrophe heute. Sag ich. Stimmt
ja eigentlich also, nicht. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch mal versucht, das wieder zu spielen. Das ist schon immer noch cool, aber das merke ich halt immer wieder, auch bei so Spielen, die früher halt geil waren. Die sind dann immer noch geil, aber man merkt halt, dass sie alt sind und man ist dann doch auch einfach verwöhnt von dem, was es mittlerweile so gibt. Und ich finde auch, so ganz wieder aufleben lassen kann man es nicht. Deswegen ist, glaube ich, die Entscheidung zu sagen, okay, wir transportieren das Gefühl in erster Linie wahrscheinlich besser.
Das ist ein bisschen so wie den ersten Porno, den man damals gesehen hat, glaube ich.
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau daran erinnern. Aber
wenn man den dann nochmal anschaut, merkt man wahrscheinlich,
ja, nee. Das kann sein. Nee, hat sich schon viel getan, ja. Ja, du hast recht, das stimmt. Es ist wahrscheinlich ein vergleichbares Ding, ja. Oder das erste YouTube-Video.
Ja, ey, klar,
wenn ich
super
mir,
witzig, genau.
Ja, wenn ich mir jetzt so das angucke, was ich war früher so ein Waititi-Fan. Mhm. Ich fand das so geil. Und wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich auch so, ja, ist okay. Ja.
Ja, genau. Und das ist die große Hürde, die natürlich, also die, oder die große Challenge, die wir bei ST natürlich hatten, aber jetzt bei Despo, du hast die IP, du hast die Character, weißt du, die Leute glauben zu wissen, wie sie waren und sie haben recht im Zweifelsfall. Die Leute haben im Zweifelsfall recht. Nee, Cooper war so, so und so. Dem brauchst du nicht sagen, guck noch mal ins Spiel rein, der war gar nicht so, weil das ist Bullshit. Das, was in deinem Herzen irgendwie, was da hängen bleibt, damit hast du recht. Und da gibt's keine Diskussion.
Ja. Ist natürlich dann auch die Herausforderung wieder, dass natürlich jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Assoziationen dazu hat. Und die dann alle abzudecken, stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
Absolut. Also ich glaube, man darf dann nicht overthinken. Wenn man anfängt, da zu viele Tabellen und Umfragen und Ding und Pipapo zu machen, irgendwann kollabierst du, weil das geht nicht. Du musst am Ende des Tages dein Bauchgefühl oder deine Intuition da einfach folgen und sagen, hey, das klickt jetzt einfach, das ist cool.
Und das finde ich um so ein bisschen den Bogen auch zu diesem Podcast nochmal wieder mehr zu spannen, ist, das finde ich auch so schön am Thema Spieleentwicklung, weil das ist ja auch eigentlich ein super technisches Ding. Und in dieser ganzen Tech-Welt habe ich das Gefühl, es geht halt viel darum, eben Sachen auszuwerten, datenbasiert zu arbeiten, ne, dass du halt wie erreiche ich meine Zielgruppe, bla bla bla, das ist ja auch alles richtig und hat auch in den Feldern seine Berechtigung, aber ich finde es halt so schön, dass bei Games es dann halt immer letzten Endes doch einfach darum geht, wie fühlt sich das an, fühlt sich das richtig an, das ist ja der künstlerische Aspekt ist da so groß, obwohl es ja auch ein komplett kommerzielles Ding ist, also es ist jetzt ja nicht so, dass alle versuchen damit Geld zu verdienen, aber ja, man kann halt, weil es die Leute halt auch so so rezipieren, kommst du gefühlt irgendwie nicht an diesem künstlerischen Arbeiten vorbei. Und das finde ich so schön daran, dass das Medium das so mit sich bringt.
Also ich finde, das ist, ich sehe das aber, also ich stimme dir komplett zu und ich sehe das aber auch ähnlich in der, ich kann es so persönlich sagen, ich sehe das absolut ähnlich auch in der Musik- und Filmbranche. Ich persönlich, ich bin so übersättigt mit Avengers und was auch immer. Also ich finde es immer noch geil. Ich gucke mir den immer noch gern mal an mit einer Tüte Popcorn. Und ja, lass mich von Endgame wegfetzen. Aber ich, wie soll ich sagen, der Film ist halt mit dem letzten Bild vorbei. Und dann gibt's halt die Filme, die fangen halt mit dem letzten Bild an. Da hast du den Film gesehen, keine Ahnung, The Lighthouse zum Beispiel, habe ich immer noch nicht gesehen, aber alle reden drüber mit meinen Kollegen und ich habe mir nur so ein 15-Minuten-Video über den Film angeguckt und war so, Alter, was ist das denn für ein Streifen? Und so diese, ob man es jetzt Mainstream und Indie oder Kommerz und Kunst nennt, Diskussion hast du ja und wird es auch immer geben.
Ja.
Und wir sind halt da so, wir sind halt, wir sind mittendrin. Also wir sind genau in, also du kannst ja auch was Authentisches machen und cool machen und damit Geld verdienen.
Und sobald, total.
Sobald du damit aber dann, keine Ahnung, 10 Millionen Leute oder sagen wir 100 Millionen Leute erreichen willst und dann auch mal Marketing und Ding. Wenn du so viele Leute erreichen willst, irgendwann geht halt ein Stück Authentizität auch flöten, aber du kannst trotzdem auch Welterfolge, keine Ahnung, ich muss das gerade seit 5 Minuten an Queen denken zum Beispiel. Für mich halt eine hochauthentische, originelle Band, die es auch zum Welterfolg geschafft hat.
Ja.
Und nie Kommerz machen wollte. Und haben aber dann doch auch mal ein Kommerzalbum gemacht und auch ein paar schwierige Veranstaltungen gespielt, die diskutiert worden sind. Und so, weißt du, du kannst das nicht perfekt machen. In Japan gibt es zum Beispiel eine ganz große Indie-Dev-Szene. Wenn du denen sagst, also es ist so eine Subszene, ja, so eine Subkultur. Das sind Indie-Devs und wenn du denen sagst, ja, ich würde halt von dem Game, was ich da alleine mache, so mit 2, 3 Leuten, wäre es halt schon nice, wenn wir davon halt so ein bisschen so ein Taschengeld kriegen würden, so jetzt nicht mal unsere Miete zahlen, aber so ein bisschen was verdienen wir halt schon nice. Die gucken dich an und reden kein Wort mehr mit dir. Also die gibt es schon auch, ja. Die
extrem,
Hardcore,
ja, klar.
Genau, die Hardcore-Künstler. Die gibt es aber in der Kunst auch, in der Musik auch und beim Film auch.
Natürlich, also letzten Endes gibt es das natürlich auch in allen Bereichen. Also das ist auch, würde ich sagen, zum Beispiel was, wofür die Netzpiloten auch stehen. Also immer zu sagen, okay, das in erster Linie muss das irgendwie authentisch sein und das muss irgendwie was Gutes und was Echtes sein. So, und natürlich hast du ja immer auch das Bestreben von dem, was du tust, irgendwie willst du ja davon leben können, du willst das ja machen können. Also das ist ja das Ding. Aber ich habe halt das Gefühl, und das ist halt das Schöne, dass man auch bei Games, finde ich, also vielleicht ist das jetzt auch meine beschränkte Ansicht so, aber man merkt halt total, wenn es nicht so ist. Also wenn ein Spiel auf den Markt kommt, wo du genau siehst, okay, das ist jetzt so ein Games as a Service Ding, die wollen damit jetzt halt langfristig viel Kohle machen und du merkst es halt sofort und da kristallisiert sich das so doll raus, weil so ein Spiel ja auch von dir verlangt, dich so 10, 20, vielleicht 100 Stunden damit wirklich zu befassen. Und dadurch merkt man das so stark in diesem
Ich find's super Medium. Spannend, ja. Also ich finde, ich finde, du merkst es, also man spürt sofort, ob man es merkt, ist eine andere Frage, aber man spürt es, ob man das auch merkt, dass man spürt, ist die Frage. Aber wie ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen so, weißt du, vielleicht spüre ich es und merke ich es und finde es halt trotzdem geil. So wie wenn sage, so ich bin jetzt bei meinem 3., 4. Bier, ich weiß, was der Preis ist, und damit meine ich nicht die Euros von der Theke, sondern den nächsten Morgen. Und ich mache jetzt einfach mit, weil ich gerade Bock habe, mich zuzuballern, ja. Und wenn ich so ein Destiny spiele, ich weiß genau, was das für ein Produkt ist.
Ja.
Aber ich habe vielleicht einfach Bock. Ich kaufe mir die Deluxe Edition für 70, ich weiß, dass ich die ganz extra bezahle, dass ich nochmal ein Fuffi reinstecke. Aber vielleicht habe ich gerade einfach Bock drauf. Und deswegen ist mir super wichtig, auch immer zu sagen, so, man soll sich da gar nicht schlecht fühlen oder werten. Was anderes sind diese so Coin Master Spiele, ja, das ist für mich eine Perversität.
Ja.
Also so diese wirklich, die gebaut sind, um Kindern, nein, die dafür gebaut sind, damit Kinder das Geld ihrer Eltern ausgeben, was schon mal gar keine legale Basis eigentlich hat, das ist für mich pervers. Sowas ist so, da werden Leute, die nicht reif sind, die nicht entscheidungsfähig sind, einfach ausgebeutet, ausgenutzt und das ist einfach asozial.
Absolut. Und da steht ja auch überhaupt nicht das Ziel dahinter, ein Spiel zu machen, sondern einfach nur Mittel und Wege zu finden, möglichst viel Geld zu verdienen.
Genau.
Also das ist ja, genau. Nein, natürlich, also ich spiele auch Spiele genau in dem Wissen, dass das eigentlich Bullshit. Ich habe auch lange, zu meiner Schande, muss ich gestehen, oder nein, eigentlich nicht zu meiner Schande, aber ich habe lange Fortnite gespielt und auch recht exzessiv in dem absoluten Wissen so, jo, das ist einfach nur, ich jag nur dem nächsten Endorphin-Rausch hinterher, wenn ich mal wieder gewinne. Und das ist auch okay, klar, aber ich finde halt einfach, das Schöne ist, dass Spiele halt so, das ist halt so ein Tech-Thema, in dem aber halt oft einfach auch so viel Herzblut steckt, weil es eben Wie bei Shadow Tactics zum Beispiel oder natürlich jetzt auch bei Desperados, weil da halt Leute sind, die sagen, geil, ich habe das früher gespielt, ich finde das cool, ich will mal wieder so ein Spiel machen. Und das finde ich, das merkt man dann schon und das sind dann meistens auch die Spiele. Und ich gefühlt ist Animal Crossing, naja wohl, gibt's auch schon lange, ne?
Aber Animal Crossing ist so ein super spannendes Beispiel, weil es die einen sagen, Animal Crossing ist quasi ganz, ganz unterschwelliges Training auf Kapitalismus, damit Kids schon anfangen, kapitalistisch zu denken, Krediten. Die anderen sagen, das ist die beste und größte Kritik am Kapitalismus, die ich je gesehen habe. So. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ich habe einen ganz interessanten Artikel dazu gelesen, wie das Team dahinter quasi, die Animal Crossing, das neue jetzt gemacht haben. Aber das wird jetzt zu weit abschweifen. Aber ja, auf jeden Fall, du merkst Animal Crossing auch an, dass es vollgepackt ist mit Liebe, dass das Leute gemacht haben, die wirklich Kern. Ja. Ich habe so ein Dreirad platziert irgendwo und habe das dann so verschoben.
Ja.
Und dann drehen sich halt diese Pedale mit beim Verschieben.
Ah, das ist krass.
Das sind so Sachen, das hat kein kommerzielles Interesse. Weißt du, da hat jemand gesagt, hey, die müssen sich drehen.
Ja.
Das wäre doch super geil. Niemand hätte gemerkt oder sich beschwert, wenn die sich nicht drehen würden. Aber das sind so Sachen.
Ja, aber das Herz, das sind so einfach. Das habe ich letztens, hatte ich irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, ich hatte wie so einen Dialog im Kopf vorm Einschlafen, wo ich so dachte, dass irgendwie so eine Person sagt zu einer, so, das kauft doch keiner. Und dann, ja, aber sollen wir es dann machen? Ja, gerade deswegen, oder nicht? Und das sind genau diese Entscheidungen, so, das kauft doch niemand. Ja, aber dann machen wir es auf jeden Fall.
Ja.
Weil das einfach mal so, genau, das ist halt, das machst du halt nicht für Kommerz, sondern, ja, wir werden, glaube ich, gerade ein bisschen sehr pathetisch, aber das muss auch mal sein.
Nee, wie gesagt, also ich habe also keine Kritik am Kommerz, ja. Das Schöne am Kommerz
und
Kapitalismus ist halt, dass du mit jedem Euro mitentscheidest. Ja, und wenn ich die 50 Euro in Fortnite steck und danach die 50 Euro aber in den, wie soll ich sagen, in den Bioladen um die Ecke, wo ich die Tante kenne, solange du es irgendwie in der Balance hältst, glaube ich, kommt man auch relativ gerade raus.
Ja, cool wäre halt, wenn du jetzt noch beim Bioladen dir den eigenen Battle Pass kaufen könntest. Ja, ach, da haben wir jetzt einmal so einen richtigen Querschlag einmal, also wir haben jetzt gar nicht so, also wir haben schon auch viel über Desperados geredet, aber gar nicht so super, super viel. Deswegen will ich nochmal unbedingt auf das Interview verweisen. Da findet ihr nochmal ganz viel so zu Desperados, hat Dennis nochmal ganz viel erzählt, auch wie ihr das Spiel gemacht habt, was da so für Entscheidungen getroffen wurden und auch so ein bisschen, wie es sich so zum Vorgänger verhält. Vielleicht nochmal so, bevor wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen, Desperados erscheint Sommer 2020, ne?
Richtig.
Genau. Und Desperados hat gegenüber Shadow Tactics, das nehme ich jetzt auch nochmal so dem, was du gesagt hast, nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt, ist eigentlich ein Spiel für jeden.
Ja, also das vertrete ich nach wie vor. Also es ist natürlich ein RTT, ein Real-Time-Hardcore-Tactics-Game, aber jeder, der es nicht glaubt, dass das ein Spiel für jeden ist, der lädt sich die Shadow-Tactics-Demo einfach runter und schaut einfach mal rein.
Ja, es ist halt, genau, also das kann ich auch echt jedem empfehlen, das zu machen. Gibt's auf Steam kann man sich die einfach runterladen, ne?
Genau, ich glaube Konsolen sogar auch, wenn es noch drin ist.
Ah, cool.
Bin ich nicht sicher.
Genau, es kommt für welche Plattform nochmal Desperados?
Auch für PC, Xbox und PlayStation, keine Switch-Version und soweit ich weiß, aktuell auch keine Mac-Version geplant.
Okay, genau. Und wir werden das Spiel auf jeden Fall auf netzpiloten.de dann auch testen. Dann könnt ihr euch schon mal dann noch mal durchlesen, wie wir es finden. Aber ich habe das Gefühl, dass das gut wird. Also ich freue mich ziemlich drauf, muss ich sagen.
Sehr schön, wir auch.
Und bevor wir jetzt fertig sind, es gibt bisher gibt es nur eine Kategorie in diesem Podcast. Falls dir noch eine einfällt, immer raus damit. Aber genau, und die Kategorie heißt ganz kreativ Empfehlung der Woche. Weil ich das immer cool finde, so, ich habe immer Leute irgendwie in dem Podcast hier, die irgendwie sich so im digitalen Bereich irgendwie sehr gut auskennen und die bestimmt Tipps oder Empfehlungen für Tools, für eine Videoreihe, für ein Buch, was auch immer, so im Kopf haben, wo sie sagen, das könnte die Hörer von Tech und Trara interessieren. Und das kündige ich auch immer vorher nicht an, weil ich es immer ganz cool finde, wenn das so das ist, was dir als erstes in den Kopf kommt.
Ja, das hast du sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ich krieg da jetzt so einen Gedankentornado.
Sehr gut.
Deswegen baller ich jetzt einfach raus. Also, ja. So aktuell ist Google Stadia, dieses Game Streaming, ist aktuell für 2 Monate kostenlos. Unbedingt auschecken, ausprobieren. Da sind auch ein paar Free Games dabei, deswegen habe ich jetzt auch von Destiny 2 so viel erzählt. Also ich habe quasi ab sofort die Möglichkeit, Destiny 2 gratis zu zocken. Also das unbedingt mal auschecken und ansonsten, ja, das ist noch ein großer Tipp. Da will ich unbedingt noch das Name of the Wind, das ist ein Buch empfehlen.
Name of the Wind.
Ja, The Name of the Wind oder Name of the Wind, sind 3 Bücher insgesamt, das zweite weiß ich nicht, wie es heißt, und das dritte kommt erst noch raus und Plot und Setting ist alles scheißegal, weil es ist einfach so geil geschrieben. Wir haben das alle hier verschlungen, denn ist auch schon ein paar Jahre alt, aber Name of the Wind ist ein Ding, das empfehle ich von Herzen. Das ist sehr, sehr, sehr geil.
Okay, cool. Werde ich alles in die Shownotes packen, dann könnt ihr verlinke ich da alles, könnt ihr euch dann anschauen. Dann habe ich auch 2 Empfehlungen. Die eine Empfehlung geht ein bisschen in das, was du als erstes gesagt hast, und zwar in die Richtung. Ihr könnt euch unabhängig davon übrigens mal die allererste Folge Tech und Trara anhören. Das war noch so ein bisschen so die Ausprobierfolge. Die habe ich auch alleine gemacht und da habe ich über Cloud Computing und Cloud Gaming und die technischen Komponenten dahinter geredet. Also wer das spielt und ein bisschen verstehen will, was da passiert, der kann sich die mal anhören. Ansonsten kann ich euch empfehlen, dasselbe mit GeForce Now zu machen. GeForce Now ist ja auch so ein Cloud Gaming Dienst.
Okay, und kenn ich gar nicht.
Ach so, krass. Ja, genau. Also wir haben auch eine relativ große Bibliothek und das Coole ist, es ist halt immer free und die Free-Variante hat die Einschränkung, dass du halt nach einer Stunde Spielen dich neu einloggen musst. Das ist ein bisschen kacke, um ehrlich zu sein, aber zum Ausprobieren halt mega cool und du bist ein bisschen länger mit Pech in der Warteschlange, wobei ich da jetzt nie so das Problem hatte. Also ist auch so, genau, ansonsten ähnliches Prinzip, macht eigentlich auch Bock und ist, glaube ich, auch zum Beispiel funktioniert auch schon auf jedem Handy, während ja Google Stadia, glaube ich, nur auf den Google Pixel Dinger momentan noch.
Absolut, also das Problem war, es geht nur auf Android-Geräten gerade, deswegen musste ich auf den PC, aber wenn du PC oder Mac oder irgendwas mit einem Chrome-Browser hast, geht's auch, aber absolut, es ist nur auf Android-Geräten aktuell.
Genau, und genau, also das kann ich noch empfehlen und ich habe ein Tool gerade benutzt, das ist jetzt eher was für die Voll-Techies unter euch. Das heißt, ich kann das mal nicht aussprechen, neumorphism.io. Und zwar ist doch bei ganz vielen Webseiten so dieses Kartendesign gerade so in. Also, dass es aussieht, als wäre das eine Karte, die so leicht über dem Papier liegt und dadurch so einen Schatten wirft.
Aha.
Ist ja jetzt nicht so, hast du jetzt nicht so vor Augen, was ich meine?
Nee, eine Karre oder eine Karte?
Karte. Also, Karte. Ja. Gibt es auf jeden Fall bei ganz vielen Webseiten so dieses, dass es so einen leichten Schatten so um die Box rum hat und dadurch wirkt das so, als wäre die so ein bisschen über dem Papier. Naja, und wer sowas, also wer irgendwie als Webentwickler oder so arbeitet, das ist immer ein bisschen nervig, selber in CSS einzutippen, weil du musst dann so die einzelnen Werte rumprobieren. Es gibt eben dieses Tool, neumorphism.io, und da kann man das mit Schiebereglern und so einer Preview ganz geil und richtig praktisch schnell machen. Und das ist, also muss ich sagen, hat mir das Leben sehr viel leichter gemacht. Ja. Das war meine zweite Empfehlung.
Sehr gut. Ich bin zwar kein Designer, aber es klingt, ich werde jetzt auf jeden Fall in Zukunft mal auf Webseiten mit Karten-Overlays achten.
Ja, mach mal. Ja. Ich finde es ganz praktisch, aber klar, es ist natürlich nicht für jeden unbedingt was. Mhm. Genau. Bevor wir jetzt, das fällt mir ein, das wollte ich dich noch ganz schnell gefragt haben. Und zwar, ihr seid jetzt ja gerade so in den letzten Zügen des Spiels, ne?
Ja.
Und ihr arbeitet wahrscheinlich auch alle gerade von zu Hause, oder?
Ja, also wir sind quasi jetzt insgesamt seit 4 Wochen im Homeoffice. Ich bin heute zum ersten Mal zufällig wieder in unserem Büro, gleichzeitig aber auch schon in unserem neuen Büro seit vorletzten Montag. Also wir sind quasi in der Corona-Krise sind wir umgezogen. Das ist alles super weird und komisch. Wir arbeiten quasi alle von zu Hause aus über TeamViewer. Das heißt, die Rechner in der Arbeit steuern wir quasi fern sozusagen.
Ach, crazy. Das heißt,
super crazy,
ihr entwickelt, also auch die Entwickler und so arbeiten auf ihren Rechnern im Büro, aber über TeamViewer.
Ja, genau. Wahrscheinlich hackt mir Joachim, unser IT, Head of IT, jetzt den Kopf ab, dass ich das öffentlich ausgeplaudert habe wegen Sicherheitsrisiko. Aber ich glaube, das weiß eh jeder, dass also alle arbeiten fast also von Homeoffice aus jetzt so.
Ja.
Aber so ein Kernteam von 4, 5 Leuten mit allen Abstandsregelungen und so weiter waren aber die Zeit über jetzt immer im Büro, weil wir quasi gerade das Game halt richtig, richtig raustesten, die letzten Dinger. Und das muss ich jetzt einmal noch kurz gesagt haben, weil wir so ein paar Hardcore-Community oder Fans haben, die sagen so, das Spiel ist, ich habe die Beta damals gezockt, das war schon geil, ich war auf der Gamescom, das ist fast ein Jahr her, man bringt dieses Game jetzt endlich raus, so ein paar kleine Bugs, das macht nichts. Und da haben sie auch recht, wir machen gerade kein hier Gold-Polish, damit es perfekt ist, aber wir finden jetzt einfach gerade noch Major Bugs, wo du sagst, es gibt einen Crash und ein Safe-Game ist weg. Und ich glaube, da hat einfach kein Spieler Bock drauf. Und deswegen sitzen wir da jetzt noch dran und testen dieses Game rauf und runter, wie blöde, damit das einfach keinem Spieler passiert. Weil gerade bei so einem Game wie Despo, wenn du da irgendwie in Level 3 halt dann Safe Game Break, dann war's das. Du spielst es nie wieder, weil du zockst safe nicht nochmal diese 3 fetten Missionen, sondern das ist halt super traurig.
Ja, krass. Okay, das heißt, ihr seid jetzt nochmal richtig so auf Hochdruck in der letzten Phase und dann noch mit, man ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer jetzt, ne?
Die Effizienz ist, also die globale Effizienz ist natürlich ein bisschen zurückgegangen bei uns. Auf der anderen Seite muss ich jetzt ganz subjektiv sagen, ich bin im Homeoffice fast produktiver als im Büro. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was du gerade machst. Ich mache halt viel kleine Konzepte und Dinge und Marketingzeug. Also da bist du halt ungestört zu Hause und machst. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich ein bisschen an Speed verloren, aber jetzt nicht krass. Ich bin eher im Gegenteil überrascht und immer noch geflasht, wie schnell, also wir haben am Montag gesagt, okay Leute, ab morgen Homeoffice, das ist jetzt ernst mit dem Covid und so weiter und am Dienstag waren wir zu Hause und es lief, also wir waren mit TeamViewer drin und 90% konnten einfach straight weiterarbeiten. Das ist, also großes Lob dann nochmal an Joachim, unser Technik-Guru hier.
Genau, oder im Podcast-Jargon würden wir jetzt sagen, Shoutout an Joachim.
Shoutout an Joachim und, oh Gott,
genau.
Shoutout an Joachim und wie heißt der andere?
Toni? Der fühlt sich. Nee, weil der freut sich jetzt bestimmt.
Ja, Toni, glaube ich.
Ja.
Nee, Thorsten. Schaut mal an Joachim und Thorsten. Und jetzt nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie unsere Leute heißen, aber 2 unserer Personen haben mein alter Ego, weil sie eben noch sich um die IT kümmern, während sie eigentlich noch andere Jobs haben, wie zum Beispiel CEO der Firma zu sein oder andere Head of QA zu sein. Aber in ihren alter Egos sind sie Thorsten und Joachim und die kümmern sich um unsere IT.
Das habe ich auch noch nie gehört. Alter Egos innerhalb der Firma, das ist ja crazy.
Ja,
ja. Ja, gut, dann Shoutout an Joachim und Thorsten, wer auch immer ihr in echt seid. Und ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt noch der richtige Zeitpunkt.
Eine letzte Empfehlung. Alle, die noch nicht Tiger King angeschaut haben auf Netflix, unbedingt anschauen.
Okay. Ja, komisch, das habe ich noch nie jemanden drüber reden hören. Ich glaube, es gibt nicht so viel Besprochenes wie Tiger King, aber ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich werde es noch nachholen.
Mach das.
Alles klar. Dann vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, guckt euch Desperados 3 an, wenn es draußen ist, spielt vielleicht mal Shadow Tactics vorher. Ich finde, die Spiele machen wirklich viel Spaß. Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so zu dem Thema generell oder zu Despo oder zu dem, was macht ein Narrative Lead, weil da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, schreibt die gerne einfach an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr könnt da auch alles Mögliche hinschreiben, Fragen, Feedback, was auch immer. Die E-Mail-Adresse und unsere Kontaktinformationen findet ihr auch immer in den Shownotes. Ansonsten folgt uns auf Twitter. Ach, das habe ich, genau, wir haben jetzt nämlich endlich einen eigenen Twitter-Account für den Podcast. Tech und Trara heißt der. komisch. Und dem könnt ihr auch sehr gerne folgen und da auch vorwiegend mit mir in Kontakt treten. Und Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne, hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und dann würde ich sagen, Tech und Trara, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und Dennis, wir hören wahrscheinlich auch nochmal voneinander.
Machen wir so.
Alles klar. Tschüss.
Ciao.